Vers.
Der Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
Auf Aufnahme. Gut.
Jo, hallo zusammen zu einer neuen Episode von Converse mit der Sibyl Forrer und mir, ich bin der Stefan Jütte. Und ich habe natürlich heute ein Thema, das ich unbedingt ansprechen muss, Sibyl. Wir haben vor etwa einem Monat, ist das gewesen, also ich glaube auch schon so Lockdown-Zeiten, habe ich dich damit aufgezogen, als ich dich gefragt habe, ob du schon mal ein Brief-Cover hast gehabt. Und jetzt, als ich endlich bei der Zukunft das Brief anzuschauen, sehe ich, Sibyl hat nicht nur ein Briefcover, sondern sie ist eine von denen, die sollten sie kennen. Wirst du dort beschrieben mit vielen anderen tollen Frauen aus Theologie und Kirche. Also ganz herzliche Gratulation, ich finde, du hast es mega verdient.
Ja, das ist sehr, sehr charming. Also zuerst mal zum Sagen, ich habe nicht nur ein Briefcover, ich bin nicht auf dem Briefcover, zu Recht auch nicht, sondern eine andere sehr interessante Figur, die momentan auf sehr interessante Art und Weise von sich zu reden gibt, ist auf dem Cover. Und ich habe einfach die Ehre gehabt, muss ich wirklich so sagen, mit ganz vielen anderen tollen Frauen in Theologie und Kirche dürfen dort drinnen sein und porträtiert werden. Das hat mich sehr gefreut. Aber Stefan, du bist immer noch der von uns beiden, wo nur du bist auf dem Briefcover gewesen. Und das soll auch so bleiben. Genau.
Ich habe es nicht ins SRF geschafft. Ich bin keiner Radiosendung je vorgekommen.
Du bist ganz ein Armer. Du bist ganz ein Armer.
Aber ich habe das eine Cover, das du noch nie hast gehabt.
Darum tust du dein mediales Sendungsbewusstsein tust du ja wunderbar beim RevLab ausleben. Und genau. da sind wir wirklich auch froh drum. Also das meine ich sehr positiv.
Aber mediales Sendungsbewusstsein, ich meine, man kann bei gewissen Leuten sicher fragen, ob sie zu viel haben davon. Aber du hast das jetzt gerade angesprochen, auf dem Cover vom Brief ist ja Sabine Brändlin drauf. Wie muss man jetzt eigentlich sagen, ehemaliges Ratsmitglied von der EKS, gell?
Ja, ist ja das ehemaliges Ratsmitglied, klar, sie ist zurückgetreten. Genau. Die Umstände, warum sie zurückgetreten sind, geben einiges zu reden, weil sie sind nicht klar. Es ist eine ganz unterschiedliche Kommunikation von ihrer Seite, warum sie zurückgetreten ist, wo von persönlichen Differenzen dreht war, von einem
laufenden Sachgeschäft, genau, wo man noch nichts dazu sagen kann.
Und auf der anderen Seite ist die Kommunikation dann vom Rat, wo grosse Fragezeichen aufwirft, wo zum Beispiel auch der Sabine Brändlin, wie das so üblich ist, nicht dankt, oder, für ihre verdiente Arbeit und wo sagt, aufgrund von Persönlichkeitsschutz können wir nicht über das Ratsgeschäft reden. Und das hat jetzt, und ich glaube, das ist einmalig in der Geschichte, ich könnte mich zumindest weit zurück nicht erinnern, dass die Big Four, wie sie so schön heissen, also Bern, Jura, Solothurn, Waadt und Aargau und Zürich, also so ein bisschen die vier grössten Landeskirchen vorstellig geworden sind beim Rat mit einer Interpellation. Und dort drinnen, glaube ich, 12 Fragen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie viele Fragen, sehr pointierte Fragen gestellt haben zu dieser Sache, zu dem Ratsgeschäft und zum Rücktritt von der Sabine Brändlin. Und ich bin gespannt dann, wie die Interpellation beantwortet wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das. Das ist irgendwie so zum zweiten Mal in meinem Leben, dass ich mich für so eine EKS-Versammlungssitzung interessieren werde. Das letzte Mal war auch etwa vor einem Jahr, wo es um die Wiederwahl ist gegangen.
Vor 2 Jahren. Ziemlich genau. Vor zwei Jahren.
Ja. Und was ich wirklich ein bisschen haben müssen schmunzeln, ist, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, weil es ist eigentlich ein ernstes Thema. Aber in dem Bericht im Brief über Sabine heisst es, das nächste Thema, das sie in der evangelisch-reformierten Kirche angehen möchte, sind die Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffe innerhalb der Kirche. Die Ausmaße seien unterschätzt worden, sagt sie. Brändlin wird auch bei diesem Thema auf Widerstand stoßen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass sie diese Kuh ebenfalls vom Eis holen wird. Und ich sage dir einfach eins, ganz egal um was es geht, ich hoffe, dass das, was kommt, nichts, wirklich einfach gar nichts mit so einem Thema zu tun hat.
Ja, ich will es so formulieren. Ich hoffe fest, dass das, was kommt, keinen Reputationsschaden für unsere Kirche bedeutet.
Ja, das ist etwas Gleiches, oder?
Genau, das, was ich gemeint habe. Das ist das, wo meine Sorge ist. Ich finde, wir sind jetzt wirklich einmal gut in den Medien gewesen, um jetzt das so ganz salopp zu sagen. Wir haben viel gute Berichte über unsere kirchliche Arbeit gemacht, in der letzten Zeit über das kirchliche Engagement. Es sind wirklich ganz viele positive mediale Berichte über die Kirche gewesen und es würde mich schaurig bedauern, wenn jetzt da wieder, es ist ja jetzt auch schon in die Medien gedreht worden, zu Recht selbstverständlich, im Tagesanzeiger, im Reformiert, also online, ref.ch und so weiter, wo natürlich über das berichtet und auch zu Recht über das berichtet. Und falls es sollte um so etwas gehen, wie Grenzüberschreitungen oder so, und falls die sogar mit der Figur vom Präsidenten zusammenhängen, befürchte ich einfach einen riesengroßen Reputationsschaden. Also gut,
das wäre wirklich so der Gau, oder? Ich hoffe wirklich so, dass wenn irgendetwas ist, dass man sich einfach nicht einig ist, wie man das will angehen, oder
irgend so etwas.
Einfach bitte jetzt kein Seich, oder? Weil jetzt haben wir wirklich, du sagst jetzt so, die letzte Zeit, Corona-Zeit, haben wir recht tolle Presse gehabt. Habe ich wirklich nicht erwartet. Aber auch vorher, wo es um die ganze Ehe für alle ist gegangen und so.
Richtig, ja.
Und ich wirklich so habe daran glauben, dass das echt eine sinnvolle Sache ist, dass wir uns auch ein bisschen zentral und geeint präsentieren und positionieren. Ich meine das ohne Zynismus und ohne irgendwie irgendjemandem etwas Böses zu wünschen. Ich meine, das wissen alle, ich bin kein Fan von einigen Leuten, die da drinnen hocken. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass es nichts ist, was uns irgendwie langfristig schadet. Aber Sibyl, wir machen im Moment gerade das, was immer passiert. Wir haben eigentlich ganz viele tolle Leute, die in der Kirche arbeiten und reden nachher wieder über das, was schief läuft. Und dabei hat uns doch jetzt Pref so eine Steilvorlage geboten mit den ganzen tollen Frauenporträts. Übrigens, wer auch drin ist, meine ehemalige Chefin und Professorin, die Magdalene Frettlö, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ich habe gedacht, komm, wir nehmen doch jetzt das zum Anlass, dass wir einfach das ganze offizielle Gedöns und Gehabe einen Moment lang wegdrücken für unseren Podcast und über die Leute reden, die dich und mich jeweils inspiriert haben, die uns irgendwie etwas mitgegeben haben im Leben, wo man kann sagen, wow, wenn ich an meinen Glauben denke, dann ist die Person wichtig gewesen oder so.
Ich glaube, das Naheliegendste ist, oder etwas vom Ersten sowieso natürlich, was einen geprägt hat, gerade auch im Bereich vom Glauben, sind die Eltern. Also das sind die ersten Menschen in den meisten Fällen, wenn man mit Eltern aufwächst. Es gibt ja auch andere Familiensysteme, aber wo einen prägen, wo auch, das ist jetzt, wenn man jetzt noch aus der Perspektive vom Kind zu der Perspektive der Eltern geht, manchmal ja auch eine ungeheure Verantwortung und fast eine Überforderung, wenn man denkt als Eltern, was für ein riesengroßer Impact, sage ich jetzt mal, man aufs Kind hat, oder? Ich habe einmal eine halbe Stunde lang gelacht, wo ein deutscher Kabarettist, der erst gerade Vater geworden ist, erzählt hat, er hat sich mal überlegt, wie das wäre, am eigenen Kind konsequent falsche Tiergeräusche beibringen, oder? Also, immer wenn er auf den Hund zeigt, sagt, miau, oder? Und ich meine, das Kind kann nur das lernen, was es von seinen Bezugspersonen lernt. Mhm. Und das ist schon das ist eigentlich noch eine verrückte Verantwortung. Und ich glaube schon, dass das wahrscheinlich für alle so die ersten Bezugspersonen, wo man hat, eben sagen, dass Eltern, Grosseltern oder andere Menschen einem ungeheuer prägen. Und das ist sicher auch bei mir so gewesen. Also, wenn ich mich zurückerinnere, es gibt einen Satz von meiner Mutter, der klingt mir seit je in den Ohren. Und sie hat mir immer gesagt, tue recht und scheue niemand. Okay. Und das ist, ich glaube, so eine Haltung gewesen, wo sie mir wirklich auch im Vorleben mitgegeben hat. Also, ich habe einerseits immer das Gefühl gehabt, ich habe wirklich die Verantwortung, mich so zu verhalten, dass ich mich gerecht verhalte. Das hat sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun gehabt. Jetzt kann man immer sagen, das ist etwas, ist eine grosse also wie soll ich sagen, da kann man sehr darüber diskutieren, was heisst es denn, sich gerecht zu verhalten, oder? Ja, aber ich weiss, dass das für mich wichtig war. Und das andere, und das ist sicher auch nicht immer angenehm gewesen, zum Beispiel in der Schule auch, also ich bin, glaube nicht immer nur eine angenehme Schülerin gewesen. Ich habe nicht einfach so, wie soll ich sagen, natürlich habe ich Respekt vor den Lehrerinnen und Lehrern gehabt, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsste ihnen glauben, was sie erzählen, nur weil sie Lehrerinnen und Lehrer sind. Das hat sich dann vor allem auch im Gymnasium immer wieder gezeigt, oder? Also ich hatte dort wie so ein bisschen keine Scheu gehabt, sogenannte Autoritäten auch zu hinterfragen. Das ist sicher etwas, was mich tief geprägt hat, was meine Eltern mir sehr stark mitgegeben haben. Und was meine Eltern mir auch sehr stark mitgegeben haben, ist so, und vielleicht manchmal fast teilweise fast ein bisschen zu stark, ist so ein bisschen, also jeder Mensch ist schon gut, so wie er ist, oder? Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal, da bin ich irgendwie in der Primarschule gsi, wo irgendeine Frau sich total daneben gegenüber meiner Mutter verhalten hat, im Migro rein. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, gell, Mami, das ist eine ganz dumme Frau gsi. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, weisst, die ist vielleicht gerade aus einer Situation zuhause gekommen, wo es ihr nicht gut geht, sie ist vielleicht gerade gestresst gewesen und so. Und, ein Mensch ist nicht einfach so dumm, sondern sie hat sich jetzt so verhalten, weil es ihr vielleicht nicht gut geht. Irgendwie kann ich mich noch das erinnern.
Okay,
und wir
haben
eigentlich zuhause nie dürfen über jemanden sagen, ach, das ist doch dumm, oder das ist doch ein Dumm. Also, weisst, dumm, das ist jetzt so ein bisschen das kindliche Vokabular, oder? Es ist dann für mich auch ein Lernprozess gewesen, zu merken, mal. Es gibt schon auch Leute, die natürlich nicht dumm sind. Das ist ein dummes Adjektiv. Aber wo ich wirklich meine Fragezeichen habe, ob ihre Art und Weise, wie sie durchs Leben gehen und wie sie mit anderen Menschen umgehen, wirklich so gut ist. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich habe heute grösste Fragezeichen, was die Person anbelangt. Aber damals, also in den 90er Jahren, als ich ein Teenager war, hat mich der Harald Schmidt mit seinem Humor und seinem genauen Anschauen bei menschlichem Verhalten und auch das dann relativ zynisch zu beschreiben, das ist für mich auch so ein bisschen eine heilsame Art und Weise gewesen, mit dem umzugehen, wo mich sehr angesprochen hat, also wo auch sehr mein Humorbewusstsein geprägt hat. Wie gesagt, heute ist er für mich eine tragische Figur und er hat sicher auch schon vieles, wie er damals auftreten ist aus heutiger Perspektive wirklich sehr fragwürdig. Aber der Humor oder das Humorvolle, oder eben, es ist vielleicht nicht immer nur humorvoll, sondern manchmal auch zynisch bis destruktiv zynisch, wie er so ein bisschen gewisse Menschen beschrieben hat, das hat mich schon sehr angesprochen und ich muss heute auch immer noch sehr darüber lachen.
Okay. Ja, bei mir ist wahrscheinlich so, wenn ich so zurückgehe, so als Kleinkind oder Kind, dann ist wahrscheinlich schon meine Mami so das absolut prägendste gewesen für das, wie ich mir irgendwie die Welt und Gott vorgestellt habe. Also, es ist zum Beispiel so, weißt du, es sind dann kleine Sachen gewesen, wie immer bevor du weggehst, Kuss und Püte Gott. Also ist irgendwie die Welt für mich ein Ort gewesen, wo ich behütet bin, von einem Gott. So. Oder dann, nachher ein bisschen später so Sonntagsschule und die ganzen Geschichten kennenlernen und so. Und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich so, sicher bis etwa 10, so wirklich ein Bild gehabt von einem Gott, der irgendwie Sachen macht auf der Welt und irgendetwas regelt. Und dann ist es aber bei uns, das muss etwa dann gewesen sein, hat es einen ganz blöden Unfall gegeben, wo jemand ein Geschwisterte verloren hat, also bei einem Unfall auf der Strasse.
Schrecklich.
Und dort hat das nachher für mich wie anfangen zu bröckeln. Und dort sind meine Eltern sind dort tatsächlich wirklich sehr wichtige Personen gewesen, um mit ihnen über das reden und wie stellen wir uns denn das vor und warum hat jetzt dort der liebe Gott nichts gemacht, oder, und so. Wer auch immer ganz wichtig ist, war so meine eine Grossmutter gewesen. Das ist so eine, sie ist vom deutschen Teil von der Familie und das ist so eine Person, das habe ich erst später kapiert, eigentlich wirklich jetzt nicht ein einfaches Leben hatte. Also ich würde es mir nicht wünschen und keinem von meinen Kindern, dass das Leben irgendwie ähnlich abläuft. Und wenn sie aber hast gehört über ihr Leben erzählen, dann ist alles irgendwie so, wie soll ich sagen, sie ist mit allem versöhnt gewesen. Ja, das ist halt denen so gelaufen, aber das ist noch ganz gut gewesen, weil aus dem hat sich dann das und das ergeben und so. Und wenn man das jetzt einfach so würde auf Facts reduzieren, oder? Irgendwie als uneheliches Kind aufgewachsen im Nazi-Deutschland, die Mutter stirbt ganz früh oder wird getötet, das ist überhaupt nicht klar, wie das denen gelaufen ist. Und verdingt sich nachher eigentlich auf Bauernhöfe und schlägt sich allein durch als Jugendliche und so. Und das Ganze wird immer, es bleibt einfach alles mega schwierig. Verliert ihren Mann früh und heiratet nachher in die Schweiz in einer Situation, die auch nicht nur einfach ist, etc. Und wenn sie aber darüber geredet hat, dann ist das irgendwie alles so gewesen, wie etwas, wo sie immer weitergebracht hat und wo sie nie allein war und so. Und so das Grundvertrauen, das ist so etwas, wo ich würde sagen, das hat sie mich prägt damit von, ja, vielleicht seit ich etwa 5 bin, bis ich erwachsen war. Also das ist für mich immer ein Vorbild geblieben. Auch noch, als ich in Berlin studiert habe, mit über 25, war sie jemand gewesen, wo wir immer zusammen geschrieben haben, aber wir haben auch ab und zu telefoniert. Weil das wirklich für mich jemand war, wo ich gesagt habe, die hat irgendetwas, wo ich auch möchte in meinem Leben.
Also so das Grundvertrauen, ja, wo du sagst, sie hat sich eigentlich bei allem immer getragen gefühlt. So.
Genau. Ja.
Bei uns ist die so das, was du angesprochen hast, also meine Eltern haben nie zu mir gesagt, Püti oder so etwas. Also wir haben nie gebetet zuhause. Das wäre einfach, also weißt du, nicht, dass sie nicht hinter dieser Aussage gestanden wären, aber das ist nicht in ihrem Vokabular gewesen. Wir haben eben auch, wie gesagt, nicht gebetet, nicht vor dem Essen, nicht vor dem Schlafen. Wir sind, denke ich, so typische, ich habe das schon mal neu gesagt und das ist dann, glaube ich, auch irgendwie falsch verstanden worden. Aber für mich ist es nach wie vor so, wir sind so typisch nüchtern reformierte Zürichsee Christinnen und Christen gewesen, also in unserer Familie. Ja. Wo man zwar an der höheren Viertig in die Kirche geht, wo die Kinder, wenn sie das wollen, also bei meinen Eltern ist das immer gewesen, wenn wir das wollen, in die Sonntagsschule damals noch, wo ich null Erinnerungen daran habe, null. Also das ist bei mir wie ausblendet, ausser dass ich ein Pappbuch nachher bekomme. Und nachher in Konfunterricht gegangen sind und uns konfirmieren lassen. Und dort habe ich dann eine wichtige Figur, oder bin ich mit einer wichtigen Figur in meinem Leben in Kontakt gekommen, nämlich mit dem Pfarrer, wo wir Religionsunterricht hatten. Und der Pfarrer hat mich fasziniert, der hat mich in seiner Art und Weise fasziniert, wie er uns Raum gegeben hat, all die Fragen zu stellen, wo wir haben wollen stellen. Er hat den Religionsunterricht so gestaltet, dass er eigentlich uns einfach wie ein Thema zugespielt hat, wo er das Gefühl hatte und hat auch ein gutes Gespür dafür gehabt, was gerade so ein bisschen uns beschäftigen könnte. Und dann hat er uns diskutieren lassen. Und wir sind damals eine Klasse gewesen, die sehr gerne diskutiert hat und sehr engagiert gewesen. Und so der Raum, der sich dort aufgetan hat, bei ihm, also durch ihn eigentlich, dass man so die grossen Fragen des Lebens, oder? Und manchmal sind es vielleicht auch ganz kleine gewesen, aber einfach, dass man so Raum bekommt zum Diskutieren, und zwar wertefrei diskutieren, ohne dass nachher gesagt wird, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Das hat mich fasziniert. Und ich bin dann so ein bisschen wie an ihm und dem Pfarrer sein dran geblieben und habe mich dann auch im Gymino mit dem Berufsbild befasst vom Pfarrer und eigentlich durch ihn gemerkt, das wäre ein Beruf, wo ich mir könnte für mich vorstellen, obwohl ich vorher ja eben nicht durch irgendwie mein Elternhaus in eine Richtung geprägt gewesen bin, wo man jetzt hätte können denken, da, die wird sicher mal Pfarrerin. Also ich glaube, meine Eltern sind tatsächlich aus allen Wolken gefallen, wo ich dann ihnen das mal gesagt habe, irgendwie, glaube ich, kurz vor der Matur. Aber weißt, so sage ich jetzt mal, das, was ich würde sagen, ist Evangelium. Das, was ich, als die christliche Botschaft, wenn man so will, verstehe, das haben mir meine Eltern absolut mitgegeben. In dem, wie sie uns den Umgang gelehrt haben mit anderen Menschen, aber auch mit unseren Mitgeschöpfen, oder? Also mit den Tieren, mit der Natur. Im konkreten Vorleben von dem haben sie uns ganz viel mitgegeben. Sie hätten aber das kaum je gelabelt mit christlich. Und würden das auch heute noch nicht machen.
Das finde ich interessant, was du beschreibst, weil obwohl es bei mir sehr anders war, gibt es nachher dort ganz viel, wo ich würde sagen, jawohl, das habe ich auch so erlebt. Denn wir haben gewohnt in einer ziemlich pietistisch prägten landeskirchlichen Gemeinde, das persönliche Gebet, die persönliche Beziehung zu Jesus und Hauskreisstrukturen, einfach so all das, was man sich darunter vorstellt, hat es dort gegeben. Und wenn ich jetzt aber zurückschaue, würde ich wie sagen, dass für mich das Christentum und der christliche Glauben und so über das raus, wo ich als Kind war, ist interessant geblieben, hat wahrscheinlich ganz wenig mit diesen Formen zu tun. Also man hat ja immer so im Hinterkopf, ja, das ist sicher, weil du bist halt dann in die Sonntagsschule und dann in die Jungschar, weißt du, und tatitata. Aber ich würde sagen, das Allerwichtigste von dem, was mir geblieben ist, sind eben gar nicht irgendwelche Behauptungen oder Sätze oder irgendetwas über das gewesen, was man sprachlich gemacht hat, sondern so wie es im Leben vermittelt, das Gottvertrauen vielleicht. Also irgendwie so wie zu merken, wenn etwas Schlimmes passiert, dann finden meine Eltern das zwar auch schlimm, aber die haben irgendwie so eine Zuversicht. Und mir war nachher dann irgendwie gleich gewesen, vor allem auch später, ob die jetzt zu jemandem gebetet haben, der dort nachher wirklich etwas verändert oder nicht. Sondern ich habe das sehr, sehr anziehend gefunden, etwas zu haben, wo man sagt, mein Leben geht nicht einfach in dem auf, was mir passiert. Und ich kann dort noch hoffen, wo ich selber irgendwie nicht mehr weiter weiss. Und diese Sache. Und das ist etwas, wo ich würde sagen, das hat es für mich attraktiv gehalten. Weit, weit über das raus, dass ich ein Kind war, wo sich irgendwie eine Arche Noah vorgestellt hat mit Vögeln, die drüber fliegen oder so, oder?
Und ich glaube, da haben wir vielleicht etwas ganz Ähnliches erfahren. Wir haben beide eine Haltung, sage ich jetzt mal, erfahren, wo uns Geborgenheit geschenkt hat, oder?
Und
ich glaube eben auch, das ist gar nicht so wichtig, wie die Haltung gelabelt ist, sondern, dass sie einem Geborgenheit schenkt und dass sie einem trägt. Und ich denke auch trägt dann, wenn die Stürme des Lebens kommen. Also weißt, ich meine, man kann auch auf eine schwierige Art und Weise Haltung, mitgeben, wo vielleicht absolut ist, wo keine Fragen zulässt oder so, und die trotzen dann meistens den Stürmen des Lebens nicht. Und ich glaube schon auch, an einem Kind können eine Haltung mitgeben, wo so ein bisschen Boden gibt fürs Leben, oder? Mhm. Wo nicht vereinnahmend ist, wo auf keinen Fall absolut ist, wo einem auch in der Komplexität vom Leben Geborgenheit schenkt. Das wäre wunderbar, wenn einem das würde gelingen. Und da sind wir immer wieder bei der Überforderung, die man manchmal als Eltern spürt, oder? Aber du hast es, finde ich, mega schön beschrieben, wie du das von deinen Eltern und von deiner Grossmutter auch so einfach selbstverständlich gelebt mitbekommen hast.
Genau.
Und ich glaube, um das geht's auch. Also wir können ja als Eltern einfach vorleben. Und die Kinder nehmen dann das mit für sie, wo innen, oder? Das ist ja auch es kommt ja dann mal die Teenagerzeit. Du hast jetzt ja eine Tochter, die langsam in die Richtung geht, oder?
Ja, ja.
Wo dann alles zusammen hinterfragt wird.
Viel zu schnell.
wo die Eltern machen. Und ich glaube, auch der Prozess ist wichtig. Und am Schluss bleibt irgendwie als erwachsener Mensch, was man noch für einen mitnimmt. Und zwar dann wirklich auch, wo durch das Sieb, sage ich jetzt mal, vom Teenager sie durchgegangen ist, oder? Dort kommt ja dann so ein kritischer Blick auf all das, was die Eltern machen, und das soll auch sein, das ist auch wichtig, finde ich.
Unbedingt. Und ich überlege mir eben manchmal, also ich glaube, weißt du, wenn ich jetzt in einer anderen Region aufgewachsen wäre oder in einem anderen Dorf schon rum oder so, wo das religiös irgendwie wäre anders gewesen, dann hätte ich jetzt vielleicht ganz, ganz andere Bilder und wäre vielleicht auch in einer ganz anderen Religion daheim. Das kann ich mir mega gut vorstellen. Aber ich glaube, was ähnlich geblieben ist, dass mir die Religion würde helfen, Bilder zu haben für das, was ich an Urvertrauen und Zuversicht und Hoffnung etc. erlebt habe. Und für mich ist das manchmal wirklich so etwas, wo ich denke im Nachhinein, wahrscheinlich ist es im Fall gar nicht so wichtig gewesen, welche Religion oder welches Weltbild genau meine Eltern haben, sondern vielmehr, dass sie mir gleichzeitig haben können ein Urvertrauen mitgeben, also ich bin dort daheim und für das tolle Bilder haben können, oder vor allem auch super Geschichten, die man können mitnehmen oder für später.
Und wenn jetzt zum Beispiel den Psalm 23 nimmst, oder?
Ja.
Wo ja doch immer noch so ein bisschen etwas ist wie ein Allgemeingut. Also wenn du auch Leute fragst, die weit, weit weg sind von den biblischen Texten und du fängst an, den Psalm 23 zu zitieren, dann sagen doch die meisten, aha, das habe ich auch gehört. Das kenne ich auch, oder? Ja. Das habe ich auch schon gehört darüber.
Das ist der, mit der Herr ist mein Hirte, oder?
Genau. Und, hast aber fest müssen studieren. Und das ist ja auch etwas, wenn ich jetzt an einer Beerdigung den Psalm 23 zitiere, dann nützt es diesen Leuten gar nichts, wenn ich ihnen sage, in welcher Zeit er geschrieben worden ist, ob jetzt der aus unterschiedlichen Teilen zusammengefügt worden ist oder in einem Guss geschrieben worden ist, was die vermutete Verfasserschaft ist oder so, sondern dann wirkt der Psalm 23 einfach durch seine Worte, die ihn eben ausmachen, oder? Und der Psalm 23 tröstet. Der Psalm 23 tröstet ganz, ganz viele Leute. Und die Wirkkraft, die biblischen Texte haben, die zu immer wieder auch zur Sprache zu bringen, das glaube ich, das ist auch zum Beispiel als Pfarrerin, als Pfarrer unsere Aufgabe, ohne das natürlich dann wissenschaftlich zu reden, aber auch ohne zu vergessen, dass wir Wissenschaftlerinnen sind. Also das finde ich schon auch noch wichtig. Einfach,
klar.
Oder es also braucht wie beides. Ja. Und nochmal zum Psalm 23 zurückzukommen. Es ist schon auch wichtig zu reflektieren, in welcher Übersetzung tue ich jetzt den Psalm 23 vorlesen? Oder tue ich ihn sogar in der Mundart-Übersetzung von Peter Roth vorlesen, oder? Also, dass man da auch nicht unkritisch mit Übersetzungen umgeht. Und wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema, was hat uns geprägt? Die ganze feministische Theologie, die hat mich sehr stark geprägt, weil ich bin auch noch aufgewachsen, wo man völlig unkritisch im Religionsunterricht oder so immer vor Gott als Vater, Herr, er, oder? Also, das ist gar nicht anders, ich weiß nicht, ob es nicht anders denkbar war, aber es ist einfach nicht anders geredet worden. Und wo ich dann das Buch, das ist mein erstes Buch gewesen, wo ich so in richtig feministische Theologie kam, denn Gott bin ich und kein Mann. Und das habe ich gelesen so in der Teenagerzeit. Und das ist für mich ein Eye-Opener gewesen, wie man so schön sagt, oder? Das ist zwar für mich, das ist noch interessant gewesen, auf der Gefühlsebene ist mir das immer klar gewesen. Gott ist für mich nie ein Mann gewesen. Aber ich habe die Sprache, in der wir über Gott reden, einfach als gegeben hingenommen. Und habe dann plötzlich gemerkt, hey, das geht aber auch anders. Und sind wir da nicht in der Verantwortung?
Und du natürlich etwas, wo ich auch würde sagen, das ist Theologie genauso wie für Gedicht oder so, Germanistik nachher sehr wichtig kann sein, ist Theologie dort sehr wichtig für den Glauben, oder? Uns immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das, was wir hier haben, sehr kontextuell ist und sehr speziell und nicht einfach das, was alle damit irgendwie verbinden. Das würde ich wirklich auch sagen. Und gerade wenn du die feministische Theologie ansprichst, für mich ist das so etwas gewesen, was mich Anfang Studium mega irritiert hat. Ich weiss noch, ich bin irgendwie im zweiten Semester gewesen und habe ein Gender-Seminar besucht. Gender und Spiritualität ist das gewesen. Und ich habe so gedacht, sind die alle wahnsinnig oder was? Weisst, ich habe wirklich so gedacht, die spinnen. Und jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass wir das dann in diesem Curriculum hinein kann. Und das haben wir ja dann auch verpacken, das Thema. Ich denke, was immer wichtig ist bei Kulturwissenschaften und Theologie, ist eine davon, ist, dass sie uns nochmal kann wie 2 Meter zurücknehmen und sagen, schau's doch mal noch ein bisschen von dort aus an. Und siehst, jetzt ist das, was du machst, gar nicht so selbstverständlich. Und dort hat sicher jetzt innerhalb von der Theologie, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren ist dort sicher die feministische Theologie wahrscheinlich am wichtigsten gewesen. Vorher und auch noch währenddem ganz sicher auch das, dass wir haben gemerkt, dass wir für einen wahnsinnig europäischen Standpunkt haben zu allem, oder? Genau. Und ich glaube auch, das gehört ein bisschen zusammen. Also, dass quasi vorher der weisse Europäer der Maßstab war von jedem Gottesbild, das man hat. Und dass das jetzt aufgeweicht worden ist, das hat uns sicher gut getan. Und es klingt für mich aber immer dort am überzeugendsten, wo das nachher Menschen wieder können in einer poetischen Sprache zum Ausdruck bringen. Also ich finde jetzt eine Diskussion darüber, ob jetzt Gott ein Mann oder eine Frau oder etwas dazwischen ist, das ist irgendwie, das ist mit 12 ist auch toll. Aber was nachher dann wirklich berührend ist, ist, wenn man merkt, was alles in diesem Bild liegt, wenn Gott einem tröstet wie ein Vater und einem hebt wie eine Mutter. Zum Beispiel, was das dann würde machen oder so.
Und da ist für mich auch ganz, ganz prägend gewesen, wo ich nach dem Studium dann auf Chicago bin und dort eine ganz andere Art und Weise von Theologie erfahren habe. Bei uns ist ja, also so habe ich es erlebt in Europa, nämlich ich habe es in Zürich so erlebt, ich habe es in Berlin so erlebt und ich habe es einfach auch erlebt, wie europäische Theologinnen und Theologen Theologie betreiben, sage ich jetzt mal so. Ja. Und zwar wird eigentlich der Glaube zum Objekt, oder? Man tut das als wissenschaftlichen Gegenstand anschauen, wie, und mit Glauben meine ich Menschen über ihre Beziehung zu Gott redet.
Ja,
oder?
Ja.
Und in Amerika und besonders in der afroamerikanischen Gemeinde habe ich das ganz anders erlebt. Dort wird Glaube immer, auch wissenschaftlich, zum Subjekt. Was macht das Reden über Gott mit mir? Ja, das ist etwas, was ich wirklich sowohl in Zürich wie in Berlin nie als Perspektive, die der Uni eine Rolle gespielt hat, erfahren habe. Und plötzlich in Chicago hat das eine Rolle gespielt. Also ich musste an der Uni reflektieren oder dürfen darüber reflektieren, was macht das Reden über Gott mit mir als Subjekt in dieser Welt.
Okay.
Eine völlige Umkehrung von der Perspektive, wie ich sie vorher 6 Jahre lang erfahren habe. Und das ist für mich auch ungeheuer prägend gewesen und auch eine grosse Herausforderung, weil ich diesen Perspektivenwechsel ich habe den nicht gekannt. Und der hat mich in einer Art und Weise gefordert und auch in Verantwortung genommen, wo ich auf keinen Fall will missen und wo ich eben auch denke, ist eine Perspektive, die beim Glauben immer eine Rolle spielt und beim Reden über den Glauben. Dass ich das immer auch zu mir und am besten noch zu meinem konkreten Leben in Beziehung setze und sage, okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Ganz konkret. Mhm. Und insbesondere dann natürlich im Pfarramt ist das eine Perspektive, die ganz entscheidend muss zum Tragen kommen. Sonst ist man keine Pfarrerin in dem Sinn, sondern einfach, oder predigt nicht, sagen wir es mal so, man ist schon Pfarrerin, man predigt nicht, sondern halt theologische Vorträge.
Gut. Hey, Sibyl, ich unterschreibe alles von dem, was du gesagt hast. Ich muss einfach ein bisschen schauen, dass wir unsere Versprechen halten. Und wir haben nicht nur versprochen, wir kommen doppelt so häufig, sondern wir haben auch gesagt, halb so lang. Und darum müssen wir langsam auf Zielgeraden einbiegen. Und es gibt ja zu dem, was wir jetzt geredet haben, so viele tolle Beispiele, die eben unter anderem in dem Brief versammelt sind. Die Nummer 6 ist das vom 17. April. Die sollten Sie kennen. Und da geht es jetzt mal vor allem um Frauen aus Theologie und Kirche. Und das ist ganz sicher wichtig, weil wir über ganz viele andere schon ganz viel sonst gehört haben. Wer die Ausgabe gerne bei sich daheim hätte und möchte reinschmökern, kann die ganz einfach bei uns in den Shownotes bestellen. Wir haben dort einen Link drin. Die bekommen das gratis heimgeschickt, gehen kein Abo ein und bekommen auch keine bösen Impfungen, die euch irgendwelche Leute heimlich mit dem machen. Also das könnt ihr euch einfach heimstellen und euch von dem inspirieren.
Nicht nur im Brief hat es tolle Frauenfiguren, wo es sich tatsächlich lohnt, sich mit denen ein bisschen genauer zu befassen und was sie alles machen. Wir alle haben, und das hat unser Gespräch gezeigt, Personen in unserem Leben, die uns prägen. Und uns würde es natürlich interessieren, was sind die Menschen, die euch prägt haben. Vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp für eine Schriftstellerin, wo ihr sagt, das hat euch prägt. Oder für einen Kabarettist, wo ihr sagt, den sollten wir unbedingt mal hören. Also schickt uns doch an contact@reflab.ch oder auf Instagram oder auf Facebook eure Vorschläge für Menschen, mit denen es sich lohnt, sich ein bisschen genauer zu befassen.
Sehr gern. Also ich fange gerade an, bei mir wäre das, und sie ist auch im Brief-Magazin drin, eben die Magdalene Frettle, und gelehrt hat sie mir, dass echte Grosszügigkeit wirklich keinen Dank braucht. Und ich konnte das fast nicht fassen, dass es wirklich jemanden gibt, der nicht möchte, dass man Danke sagt.
Und für mich ist es die Kabarettistin Hannah Gadsby, die ein Netflix-Special gemacht hat, Nanette, und für mich eine innere Erschütterung war, wie sich selten in meinem Leben erlebt habe. Und ich will gar nicht näher etwas über ihr Programm sagen. Ich will es einfach jedem ans Herz legen, das zu schauen, jeder und jedem. Und ich kann es wirklich nicht mit weniger Pathos empfehlen, als weil es ist so war. Nachdem ich das Netflix-Programm fertig geschaut habe, habe ich gewusst, wie meine Tochter heisst.
Wow, okay, das ist ein super Schluss. Hey, euch allen eine gute Zeit. Bitte schickt uns eure grossen Eye-Opener und Influencerinnen, wenn es um Glauben und Leben geht, und vielleicht in einem kurzen Sätzchen, was ihr darüber gelernt habt durch sie. Wir wünschen euch gute 2 Wochen. Bis dann wieder. Ciao zusammen. RefLab.